Unter Flutlicht, der Schalke-Podcast mit Marius Winzler auf meinsportpodcast.de.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Unter Flutlicht, dem Schalke-Podcast auf meinsportpodcast.de. Wir sind heute zu einer etwas anderen Version des Podcasts hier zusammen, und zwar zu einem Vorspiel. Und zwar das Vorspiel zum Bundesligaspiel Hannover 96 gegen den FC Schalke 04. Und für diese Art des Podcasts begrüße ich dann immer jemanden, der sich mit der Gegenseite etwas besser auskennt. In diesem Fall ist es Hannover 96. Und dazu begrüße ich Tobias Gröbner am anderen Ende. Hallo.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich grüße dich. Vielen Dank für deine Einladung.
Ja, vielen Dank fürs Dabeisein. Was soll ich sagen? Wir sprechen zu einem Spiel, was doch relativ große Bedeutung hat. Ich möchte dann nochmal zusammenfassen. Es ist der 27. Spieltag der Bundesliga. Hannover 96 ist 17. mit 14 Punkten, also auf einem direkten Abstiegsplatz. Der FC Schalke 04 ist kaum besser, Platz 15 mit allerdings immerhin 23 Punkten. Ja, für den FC Schalke ist es wahrscheinlich ein zentrales Spiel, was so ein bisschen den weiteren Verlauf der Saison bestimmen wird. Wie schätzt du diese Situation und das Spiel vor allen Dingen für Hannover 96 sportlich ein?
Man muss eigentlich überlegen, ob es für 96 sportlich überhaupt noch etwas geht. Du hast ja gerade schon gesagt, 9 Punkte Vorsprung hat Schalke 04 auf 96. Das heißt, zum rettenden Ufer ist ja kaum noch zu erreichen. Ich meine, selbst wenn du gewinnst am Sonntag, wovon wir jetzt nicht unbedingt ausgehen dürfen, hast du immer noch 6 Punkte Rückstand auf den FC Schalke. Und das ist schon ein ganz schönes Brett. Und ich glaube, Schalke, also man hat schon in meinen Augen gesehen, dass die Leistung gegen Leipzig deutlich besser war als in den Spielen davor. Und es gab jetzt zwar nicht die erhofften Punkte, aber ich glaube, dass der Schachzug, den ihr gemacht habt, um Huub Stevens wieder ins Amt zu hieven, ein ganz guter ist, dass er nochmal einen neuen Impuls setzen kann. Und unterm Strich werdet ihr, glaube ich, auch, ihr habt ja noch Nürnberg vor der Brust, wenn ich das richtig sehe. Also ihr werdet schon den Abstand zu den Abstiegsplätzen halten. Also ihr werdet da nicht noch weiter eingezogen werden. Ja. Da bin ich ganz sicher. Und 96 kann ja fast befreit aufspielen. Das müsste einem eigentlich Hoffnung machen. Aber da gibt es so ein kleines Problem, und das ist Thomas Doll. Und ich denke einfach, dass unter diesem Trainer da die Saison einfach nichts mehr zu erwarten ist.
Ja, das ist tatsächlich ein Thema, was ich auch ansprechen wollte. Also die Personalie Thomas Doll, also auch wenn ich da jetzt mit Sicherheit einigen auf die Füße treten werde, aber Thomas Doll ist für mich so ein bisschen Trainerkategorie Bruno Labbadia. Man ist immer froh, wenn er nicht der eigene Trainer ist. Wie steht man in Hannover eigentlich, oder fangen wir mal anders an, wie stand man ursprünglich zu seiner Verpflichtung und wie ist das Bild aktuell eigentlich?
Also schon als er als neuer Trainer hier vorgestellt wurde, war die Resonanz jetzt nicht wirklich positiv. Ich persönlich habe noch seinen Auftritt bei Sky, ich glaube, es war bei Sky 90, vor Augen. Im November 2018 muss es gewesen sein, wo er sich als sehr arrogant, sehr herablassend präsentiert hat, auch sehr sexistisch. Und das schwelte so ein bisschen in mir, und deswegen war ich überhaupt nicht zufrieden mit diesem Trainer, und ich war da auch nicht alleine. Also die wenigsten hier haben wirklich erwartet, dass Thomas Doll großartig was reißen wird. Ich meine, gut, das ist eine so beinahe schon verheerende Bilanz dann letzten Endes wird. Das hat dann aber auch keiner erwartet. Also er hat hier noch die schlimmsten Befürchtungen hat er noch unterboten. Also das ist ganz, ganz furchtbar. Also das eigentlich muss man, wenn man auch nicht mit Hannover fiebert, muss einem 96 doch fast schon ein bisschen leid tun. Weil ich glaube, da ist momentan einfach der mit Abstand schwächste Trainer in der Bundesliga gerade hier am Werk.
Ist es denn tatsächlich die aktuelle Situation schuld des Trainers, oder ein alter Bekannter für Schalker, ist es vielleicht auch, dass man Horst Held den größten Teil der Schuld eigentlich geben muss, wo oder für die Situation, in der Hannover 96 sich befindet?
Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten. Also Horst Held oder die Verpflichtung von Horst Held wurde hier grundsätzlich positiv aufgenommen. Ich war da auch schon skeptisch, aber ich war ein großer Freund von Martin Bader. Das war der Vorgänger von Horst Held. Und deswegen wäre eigentlich egal gewesen, wer hier der Nachfolger wird. Der hätte es bei mir persönlich schwer gehabt. Aber Horst Held wurde erstmal grundsätzlich positiv beurteilt. Und er hat dann ja auch als erstes dann oder relativ schnell den Trainer gewechselt. Wir haben André Breitenreiter, ja auch ein alter Bekannter von euch, eingestellt. Das lief dann ja auch für den Rest der Zweitligasaison ganz außerordentlich gut. Es war auch in der ersten Saison nach dem Wiederaufstieg gleich ein guter Start. Ich erinnere mich noch an ein sehr, sehr schönes Heimspiel gegen den FC Schalke 04, wo man dann gemerkt hat, dass da Tedesco und Breitenreiter Trainer auf Augenhöhe, das mag jetzt vielleicht fast schon ein Schimpfwort sein, aber damals beurteilte man das natürlich ein bisschen anders. Dann haben sich da taktisch bekriegt. Das war ein ganz, ganz, ganz interessantes und tolles Fußballspiel, das 96 ja dann auch gewinnen konnte. Gut, eure Saison verlief dann natürlich noch viel besser. Vizemeisterschaft, das ist ja auch auf Schalke nicht ganz so häufig. Und dann haben beide eigentlich einen ähnlichen Verlauf genommen. Also diese Saison habe ich, das mag ich gar nicht mehr öffentlich sagen eigentlich, aber habe ich Schalke sogar als einen Kandidaten auf den Meistertitel auf meinem Zettel gehabt. Und dass dann so ein Wahnsinn draus wird, hätte ich nicht erwartet. Aber du hast ja nach Horst Held gefragt. Die Transfers im Sommer hätten alle klappen können. So richtig geklappt hat eigentlich keiner. Mal abgesehen vielleicht von Hendrik Weidand, den man aus der Regionalliga geholt hat, also eigentlich der, von dem man es am wenigsten erwarten könnte, hat dann doch die positivste Entwicklung genommen. Aber der Rest der Verpflichtungen, vielleicht auch geschuldet, dass Martin Kind, der übermächtige Clubboss, hier die Schatulle nicht weiter aufgemacht hat, sowohl Trainer, also Breitenreiter, als auch Held darauf hingewiesen haben, na, das könnte ein bisschen dünn werden. Vor allem der Abgang von Salif Sané, das mögen Schalke-Fans vielleicht gar nicht verstehen können, aber war für uns wirklich eine ganz, ganz, ganz große Schwächung. Und das konnte man nicht adäquat ersetzen. Man konnte den Kader grundsätzlich nicht verstärken. Dann hast du Ausfälle. Da kommt also vieles hinzu. Horst Held die alleinige Schuld zu geben, fände ich ein bisschen zu einfach. Auch wenn ich es sympathisch finden würde, das so zu machen. Aber das trifft es nicht ganz.
Okay, verstehe. Man muss einfach bei aller sportlichen Brisanz, die dieses Thema hat, muss man aber ein Thema tatsächlich bei Hannover 96 nochmal aufgreifen. Und zwar ist es halt einfach die oder vor kurzem zu Ende gegangene Mitgliederversammlung vom Hannover 96 e.V. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein, wie wir jetzt die Rechtsform hier bezeichnen, aber da hat Hannover tatsächlich mehr vereinspolitisch von sich reden gemacht. Der e.V. ist gerade hier auf Schalke ein hohes Gut, wo sich auch immer wieder emotionale Diskussionen drum ranken. Kannst du mal einmal ganz kurz so ein bisschen zusammenfassen, wie eigentlich die Struktur in Hannover aussieht mit e.V. und mit der Profifußballmannschaft und vor allen Dingen eine kurze Zusammenfassung zu dem, was eigentlich auf der Mitgliederversammlung des e.V.s genau passiert ist.
Ja, sehr gerne. Also hier in Hannover stellt es sich ein bisschen anders dar als bei euch. Hier haben wir eine komplett ausgegliederte Profi-Spielbetriebsgesellschaft. Das ist schon 1997 passiert, dass man den Profifußball aus dem e.V. gelöst hat. Der e.V. hielt lange Zeit noch Anteile an dieser Gesellschaft. Das ist aber seit 3 Jahren auch dann endgültig vorbei. Also diese Profi-Spielbetriebsgesellschaft ist ausschließlich in Investorenhand. Die 50+1-Regel hier in Hannover wird nur gewahrt über eine Komplementärgesellschaft dieser Profibetriebsgesellschaft, die gehört zu 100% dem Verein Hannover 96 und somit haben wir hier zumindest die aktuell geltende Lizenzierungsrichtlinie der DFL erfüllt. Es gab jetzt, wie du schon richtig gesagt hast, eine Mitgliederversammlung des Vereins, hat also erstmal mit dem Profifußball so direkt nichts zu tun. Im Verein gab es seit einigen Jahren Bestrebungen, diesen Kurs, also wir müssen es vielleicht kurz erklären für die Schalke-Hörer, die das nicht so, verständlicherweise nicht so vor Augen haben. Martin Kind ist sowohl Geschäftsführer der Profispielbetriebsgesellschaft, er ist Mehrheitseigner der Anteile an dieser Gesellschaft und er ist auch gleichzeitig noch gewesen Präsident des eingetragenen Vereins. Das heißt, alles bei Hannover 96 lag in der Hand von Martin Kind. Jetzt gab es am Samstag war das eine Mitgliederversammlung, wo der Aufsichtsrat neu gewählt wurde. Der besteht aus 5 Personen. Der Aufsichtsrat ist dann derjenige, der hinterher auch den Vorstandsvorsitzenden des eingetragenen Vereins beruft. Wie gesagt, bisher war das Martin Kind, der kündigte an, er wird dafür nicht mehr zur Verfügung stehen. Vor 3 Jahren bei der letzten Aufsichtsratswahl gelang es bereits einer, ich will es nicht Opposition sagen, einer Gruppe engagierter Mitglieder, den Aufsichtsrat mit 2 von 5 Posten zu besetzen. Und jetzt waren halt, wie gesagt, alle neu zur Wahl. Es gab ein Team, das ganz klar den Kurs von Martin Kind unterstützt hat und auch dafür gestanden hat, dass man die 50+1-Regel hier in Hannover abschaffen möchte, also weiterhin festhalten möchte an dem Bestreben, den Profifußball komplett und vollends vom Verein zu lösen. Und dann gab es eine Gruppe von 5 Personen, die gesagt haben, nein, das möchten wir eben nicht, denn es gab einen Beschluss auf einer Mitgliederversammlung vor 2 Jahren, wo die Mitgliederversammlung beschlossen hat, dass die Mitglieder angehört werden müssen, bevor man die 50+1-Regel hier kippen kann. Das ist nicht geschehen und diese 5 Kandidaten traten eben dafür an, zu sagen, wir möchten doch, dass die Mitglieder mitentscheiden dürfen, dass wir sie befragen, dass wir sie anhören. Und es gab da noch einen unabhängigen Kandidaten, aber der hat eigentlich wenig eine Rolle gespielt. Und von diesen 5 Plätzen, die da zur Wahl standen, sind 5 an die Gruppe gegangen, die gesagt hat, 50+1 ist für uns ein zentrales Gut, das möchten wir im e.V. erhalten und wollen aber die Mitglieder darüber abstimmen lassen. Das heißt, Martin Kind und seine Kandidaten haben dort eine, ja, man kann sagen, krachende Niederlage erlitten und der Verein ist jetzt im Prinzip wieder in der Hand der demokratisch denkenden und orientierten Mitglieder.
Okay, also ich habe es wirklich nur am Rande verfolgt. Es war ja die Bilder, die man auf Twitter gesehen hat, die waren ja schon tatsächlich sehr, sehr ausgelassen. Also man hatte teilweise das Gefühl, dass das zumindest von einem Großteil oder von einem Teil der Leute, die da waren, die sich gegen den Kurs von Martin Kind gestellt haben, durchaus sehr, sehr exorbitant gefeiert haben. Ist das irgendwas oder eine Situation, die gegebenenfalls im Verein Hannover 96, der ja auch durch Unstimmigkeiten arg gebeutelt ist, dass da so eine Art Umbruch oder gegebenenfalls auch jetzt für die letzten Spiele, wenn wir mal bei der Kurzfristigkeit bleiben, dass da nochmal irgendwas freigesetzt werden kann, was sich auch auf die Mannschaft auswirkt oder ist das eine potenzielle Überinterpretation, die wir da jetzt haben? Weil das ging halt tatsächlich in Schalker Kreisen halt rum, dass man sagt, okay, das könnte Kräfte in Hannover freisetzen, weil sich halt auch Zuschauer und Mannschaft nicht immer grün waren. Ist das irgendwas, was Effekte haben könnte? Oder glaubst du eher, dass das eher so eine vereinspolitische Kiste bleiben wird?
Also grundsätzlich zunächst einmal ist es eine vereinspolitische Geschichte. Es war wirklich unglaublich ausgelassen. Du musst dir halt vorstellen, wenn du als Mitglied jahrelang kämpfst dafür irgendwie, dass dein Recht, was die Satzung dir gibt, auch umgesetzt wird und du immer wieder das alles vor Gericht erstreiten musst, dann aber doch alles nicht umgesetzt wird, dann ist da ein enormer Frust. Und dieses Gefühl, als das Wahlergebnis am Samstag dort auf der Leinwand in der Halle, wo die Versammlung stattfand, zu sehen war, das ist unbeschreiblich. Also es war im Prinzip so ein bisschen wie ein gewonnenes Relegationsspiel, wenn nicht sogar eine gewonnene Meisterschaft. Und dementsprechend wurde es auch gefeiert, es wurde gesungen, es wurde geklatscht. Hinterher, glaube ich, haben die Kneipen in Hannover noch einen unglaublich umsatzstarken Abend und eine umsatzstarke Nacht gehabt. Ich selber war bis 4:30 mit ein paar Jungs unterwegs. Also das war wirklich eine unglaubliche Geschichte. Also bei uns hat es enorm viel Kräfte freigesetzt. Und ich bin auch davon überzeugt, dass die am Sonntag ins Stadion gehen, deutlich mehr positive Stimmung verbreiten werden, als das vielleicht noch in dieser Phase, wo dieser Konflikt um den Verein so schwelte, als das in der Phase gewesen ist. Mhm. Ob das jetzt auf die Mannschaft überspringen kann? Weißt du, ich glaube, die Mannschaft hat so viel mit sich selbst zu tun. Die ist in sich nicht eins, die ist zerstritten, es gibt Grübchen. Ich befürchte, das hat keine Auswirkung auf das Sportliche.
Okay. Deine Befürchtung ist meine Hoffnung, aber das ist einfach eine Thematik, die wir am Sonntag dann halt sehen werden. Ich würde einfach sagen, nach einer kurzen Unterbrechung kümmern wir uns dann tatsächlich auch mal um die direkte Vorschau zum Spiel und sind gleich wieder da.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Hannover 96 gegen Schalke 04. Das ist das Spiel, was wir hier gerade besprechen. Wir, das sind immer noch Tobias Gröbner und ich, Marius Winzler. Und wir sind gerade bei unter Flutlicht hier auf meinsportpodcast.de. Das Vorspiel zum sehr, sehr wichtigen Bundesligaspiel am Sonntag. Wenn wir uns mal angucken, was eigentlich am Sonntag auf dem Platz passieren kann, muss man sich so ein bisschen die personelle Situation angucken. Bei Schalke hat uns unter der Woche eine ziemliche Hiobsbotschaft erreicht. Weston McKennie, der eigentlich einer der wenigen Lichtblicke im Schalker Kader über diese Saison war, hat sich relativ schwer verletzt und wird einige Wochen ausfallen. Dazu kommt halt, dass immer noch Daniel Caligiuri verletzt sein wird. Also Schalke geht mit einer gehörigen Portion Sorgen in dieses Spiel. Wie sieht's bei Hannover 96 aus?
Ja, wir haben eigentlich die ganze Saison ja schon mit großen Verletzungsproblemen zu kämpfen. Ich denke, der schlimmste Ausfall ja auch relativ früh, dann Niklas Füllkrug, das heißt im Sturm ist Hannover wirklich ja arg gebeutelt. Aber wir haben auf den Außen auch lange Zeit viele, viele Verletzte und wirklich schnelle Spieler, die uns hätten helfen können, ein schnelles Spiel aufzuziehen, sind da lange ausgefallen. So ein langsam, also Niklas Füllkrug läuft zum Beispiel schon wieder auf dem Trainingsplatz, also der ist für euch jetzt kein Thema, also der ist noch ganz weit weg von irgendeiner Art und Weise Fußball zu spielen. Aber glaub mir, selbst wenn wir keine Verletzten hätten, ja, die Saison von Hannover 96 zeigt doch eigentlich, dass ihr euch da wenig Sorgen machen müsst.
Ja, das haben wir schon bei so vielen Spielen gesagt. Das lässt mich nicht wirklich ruhiger schlafen. Aber ich meine, muss ich ganz offen zugeben, wenig ganze Spiele von Hannover 96 gesehen. Aber die ich gesehen habe, allen voran, dass der deutliche Sieg in der Hinrunde von Schalke, das war schon nicht gut. Das muss man einfach sagen. Also man kann jetzt gegebenenfalls sagen, und das ist auch so ein bisschen der Tenor, dass eigentlich Hannover 96 als Gegner nach dieser Länderspielpause für Schalke gerade recht kommt, weil Huub Stevens sich die Mannschaft tatsächlich nochmal zur Brust nehmen konnte. Sie trotz der Nationalspieler so ein bisschen einstellen konnte und vorbereiten konnte. Das ist einfach eine Situation, die gegebenenfalls für uns hilfreich ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, Schalke ist halt aber auch relativ fragil, ne? Also Hannover muss also entweder einen dummen Zufall oder auch einfach mal völlig verdient 1-0 in Führung gehen, und dann wird es für Schalke halt extrem, extrem schwierig, da ranzukommen, weil halt auch das Spielerische und die Offensive unser Problem ist. Also ich bin gespannt, wie Sané die Rückkehr nach Hannover bestreiten wird. Also das ist halt bei ihm immer so eine Sache. Wenn er extrem motiviert ist, dann neigt er zumindest jetzt auf der Schalker-Seite durchaus zu Fehlern. Die haben sich leider in dieser Saison gehäuft. Also immer dann, wenn der Druck relativ groß ist, dann hat er nicht seine besten Leistungen gezeigt. McKennie fehlt uns wirklich sehr. Dazu haben wir dann halt auch noch die Suspendierung von Bentaleb, die Sache auch nicht gerade leichter macht. Ja. Serdar ist gesperrt. Also es bleibt eigentlich gar nichts anderes übrig, als dass wir auf Sebastian Rudi in der Zentrale im Mittelfeld setzen müssen. Also das ist keine einfache Situation. Wobei mein Bauchgefühl sagt mir, dass Huub Stevens eher auf einen Überraschungsmoment setzen wird und mit dem Ahmed Kutucu beginnen wird im Sturm. Also er wird auf jeden Fall schnell spielen wollen. Er wird mit Uth spielen. Das sind einfach so die Vermutungen, die ich habe, um Hannover in der Defensive einfach zu knacken. Ich glaube nicht, dass Schalke auf Teufel komm raus offensiv spielen wird, sondern sie werden halt versuchen, das Spiel zwar über Ballbesitz zu kontrollieren und über Ballgewinne dann einfach schneller nach vorne zu spielen. Kannst du für dich abschätzen, ob Hannover wirklich die Ausrichtung sehr offensiv wählen wird, weil es offensichtlich dann tatsächlich die letzte Chance ist, um nochmal irgendwie einen Schritt in Richtung rettendes Ufer zu machen? Oder traust du Thomas Doll da einfach wenig Facetten zu in seiner taktischen Aufstellung?
Also grundsätzlich muss ich, um das Zweite vorwegzunehmen, traue ich ihm wenig zu, nicht nur in seiner taktischen Ausrichtung. Ich glaube aber dennoch, dass er versuchen wird, offensiv zu spielen. Weißt du, alles, was du gerade gesagt hast, ich muss dann schmunzeln, wenn du sagst, wir müssen vielleicht mit Sebastian Rudi spielen. Das ist ein Problem, das hätte ich hier gerne. Also das ist uns unglaublich. Und Salif Sané auch, da möchte ich kurz was zu sagen. Ich bin eigentlich überrascht gewesen, dass Salif bei euch nicht gleich die Rolle gespielt hat, die er zuletzt bei uns gespielt hat, weil da war er wirklich der souveräne Abwehrchef, der Turm in der Abwehr. Immer mal auch für einen Bock gut, das muss man schon ganz ehrlich sagen, aber auch für absolut geniale Momente. Ja. Wenn ich aber zurückdenke an seine Anfangszeit hier, dann ist das genau der Salif Sané, der bei euch da rumläuft. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, der muss erstmal mit so einem Club warm werden. Wir hatten hier viele Probleme mit ihm in seiner Anfangszeit. Und er war dann auch zum Teil zu den Amateuren geschickt worden, weil das hier bei den Profis alles nicht so funktioniert hat. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass ihr den Salif Sané bekommen habt, den 96 zu Beginn bekommen hat.
Also man muss das einfach auch mal so ein bisschen einordnen. Er ist einfach in eine Situation gekommen, die, glaube ich, auch nicht einfach war. Er wurde an die Seite von Naldo gestellt. Ähnliche Spielertypen. Naldo hatte nicht seine stärksten Spiele neben Salif Sané. Das hat dann halt auch irgendwann zum Bruch geführt. Dann saß Sané draußen. Da hat man schon gemerkt, dass die fehlende Spielpraxis ihm nicht gut getan hat. Und dann kam halt einfach der Punkt, den ich gerade auch angesprochen hatte. Wenn er gespielt hat, wollte es zu 110% perfekt machen, und das tut einem Abwehrspieler nie gut. Und ich bin auch immer noch voller Hoffnung, dass, wenn er nächstes Jahr eine vernünftige Vorbereitung mitmacht und einen Trainer hat, der wirklich auf ihn setzt und ihn auch von Anfang an eigentlich eine klare Position zuweist, dann kann es durchaus sein, dass er sich hier nochmal fängt. Im Moment ist er halt einfach einer unter vielen Schalker Spielern, die ihr Potenzial einfach nicht abrufen, und das ist der Grund, warum wir halt einfach da stehen, wo wir stehen. Ja, ich weiß, ich bin mit meiner Aussage zu Sebastian Rudi grundsätzlich immer unfair, aber der ist halt so ein bisschen das personifizierte Beispiel einfach dafür, dass es bei uns im Moment nicht läuft und dass kein Rad in ein anderes greift. Und mir wäre da halt einfach ein Weston McKennie im Mittelfeld im Moment weitaus lieber als ein Sebastian Rudi. Nichtsdestotrotz sollte man die Fähigkeiten von ihm nicht unbedingt abstreiten. Also das ist ein Punkt. Aber da kannst du einfach mal sehen, wie selbst jemand, der sehr kritisch mit dem Verein umgeht wie ich, wie sehr er von dem Verlauf dieser Saison durchaus geschockt ist. Also ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, dass wir uns nach 26 Spielen so derart in den Untiefen der Tabelle wiederfinden. Das mag arrogant klingen, aber das wirklich schockiert mich immer noch Tag ein, Tag aus. Kann ich nicht anders sagen.
Das verstehe ich. Mich sogar selbst, obwohl ich mit Schalke nicht viel Verbindung habe. Aber das hätte ich auch tatsächlich nicht erwartet, weil ich auch der Meinung war, ihr habt euch eigentlich ganz punktuell ganz gut verstärkt. Ihr habt einen guten Trainer, der sich noch weiterentwickeln kann, dass er jetzt dann vielleicht den Schritt zurückgemacht hat und gezeigt hat, wenn es dann nicht so läuft, dann kann man vielleicht nicht, zumindest nicht im Fokus und nicht mit dem Anspruch, ich möchte europäisch spielen, ich möchte in der Champions League weit kommen. Da war das vielleicht für Domenico Tedesco noch ein zu großer Schritt. Übrigens wie damals für André Breitenreiter aus Paderborn auch. Ihr neigt so ein bisschen dazu, Trainer vielleicht eine Station zu früh zu holen. Denn ich halte sowohl André Breitenreiter, aber noch viel mehr Domenico Tedesco für ganz, ganz ausgezeichnete Trainer. Und finde es fast schade, dass das bei euch dann nicht so ganz funktioniert hat. Und zu deiner Eingangssatz über Salif, du willst gucken mal, wie er sich hier präsentiert. Also ich wünsche ihm ja wirklich Torerfolge, allerdings dann eher ins eigene Tor. Und ihr habt da wirklich einen richtig guten Jungen, sowohl auf als auch neben dem Platz. Wenn der bei euch endgültig ankommt, dann dann will den auch keiner mehr von euch abgeben. Da bin ich ganz sicher. Wir haben den hier auch oft verteufelt und wir haben gesagt, oh, Salif, nee. Und auch nach dem Abstieg hat hier Stunk gemacht und wollte unbedingt wechseln. Hat die Situation dann aber angenommen und dann hatte man das Gefühl, er war endgültig angekommen und hat sich so richtig reingehauen, ist vorweggegangen, hat Verantwortung übernommen. Und das wünsche ich mir fast bei euch auch, weil im Moment ist es so, Mensch, wie schade, dass er nicht in Hannover spielt, wo wir in der Defensive so große Probleme haben und ihr vielleicht hättet jemand anders geholt, wo es besser funktioniert und dann auch eine andere Saison gespielt hättet als bisher. Vielleicht ist das so ein bisschen tragisch für uns beide, also für beide Vereine, dass man bei euch Salif Sané geholt hat, bei uns ihn abgeben musste. Aber gut, es kommt dann halt manchmal so. Ich denke jedenfalls, wenn ihr wirklich das, was du sagst, schnell spielt und schnell kombiniert und vorne schnelle Stürme habt, puh, dann habe ich ein bisschen Angst, weil unsere Verteidiger nun wirklich alles können, aber sich nicht auf schnelle Gegenspieler einstellen. Und ich bete und hoffe einfach nur, dass ihr niemals einen Freistoß irgendwo auch nur in Nähe des 16ers von 96 bekommt oder eine Ecke. Denn die Standardverteidigung bei 96 ist die schlechteste der Bundesliga und ihr müsst also nicht mal schnell nach vorne spielen, ihr müsst nur die Gegner anschießen, wenn ihr in der Ecke habt, ist der Ball sowieso drin. Also das ist, da habe ich tatsächlich Sorge vor und das könnte ganz böse ausgehen.
Ja, das klingt alles zu einfach für Schalke 04 und ich meine, ich habe es auf Twitter diese Woche geschrieben, nach dem Testspiel von Hannover in Bielefeld, habe ich schon zur, ich glaube 3-0 stand es zur Halbzeit für Bielefeld, da habe ich schon gesagt, okay, damit ist die Niederlage von Schalke auch schon vorprogrammiert, weil zwei Spiele hintereinander wird Hannover nicht so schlecht spielen. Das, was du sagst, klingt alles ein bisschen anders, deswegen bin ich etwas positiver gestimmt.
Sie spielen schon seit also ja 26 Spielen schlecht, also das ist das zwei Spiele nacheinander, ja, das also verstehe ich, aber wenn du halt mehr Spiele gesehen hättest, würdest du diese Sorge gar nicht haben, weil es gab zwar immer mal wieder punktuell in den Spielen, auch in Augsburg, das letzte Spiel, hat man geführt, also das war schon seit Ewigkeiten, also na gut, seit Ewigkeiten, jetzt übertreibe ich ein bisschen, also gegen Nürnberg hat man zu Hause auch geführt und dann gewonnen, aber da hatte man das Gefühl, oh, jetzt könnte was gehen. Du, aber das bringt die Mannschaft halt nicht 90 Minuten. Und das heißt, selbst wenn ihr schnell zurücklegt und vielleicht sogar noch das 0-2 kriegt, das heißt noch gar nichts. Also du kannst da ganz ruhig und ganz entspannt sein. 96 ist so schlecht, wie sie sich in Bielefeld präsentiert haben. Denn man darf nicht vergessen, oder was nicht vergessen, man muss vielleicht erwähnen, dass Bielefeld in der zweiten Halbzeit mit einer besseren A-Jugendmannschaft gespielt hat und die Profis von 96 trotzdem noch 2-0 aus der Halbzeit geschossen hat. Also das ist wirklich der Zustand von Hannover 96 und das ist der Zustand dieser Mannschaft, die vielleicht individuell nicht ganz so dramatisch ist wie diese Leistung, die sie da in Bielefeld gezeigt haben, aber die als Mannschaft nicht funktioniert, du, und in der Saison dann den Kapitän zu wechseln, da sind so viele Dinge.
Ach, da können wir auch viel von erzählen.
Ja gut, also ähnliche Probleme, aber das ist, du, aber ihr seid einfach nochmal eine ganz andere Qualität.
Ja, gut, dann ne, Butter bei der Fische. Was tippst du für Sonntag?
Du, das Ergebnis ist mir ganz egal. Ihr könnt 4-0 gewinnen, aber wir auf den Rängen werden uns feiern einfach für den Samstag und was wir da erreicht haben. Also das Sportliche, ich gönne euch wirklich von Herzen, dass ihr gewinnt und dass ihr ein bisschen Abstand kriegt zur bedrohlichen Zone. Und 96 ist abgestiegen in meinen Augen und ich freue mich auf die zweite Liga.
Ja, ich würde mich nicht drauf freuen. Ich bin nicht so optimistisch, dass ich mit einem 4-0 mitgehe, aber für mich ist es tatsächlich ein 0-2. Also Schalke geht dann hoffentlich relativ ungefährdet mit 3 Punkten aus dem Stadion und fährt wieder zurück und kann etwas durchatmen. Das wäre so mein Wunsch. Ich hoffe, ich glaube, das ist das allererste Mal in diesem Podcast, dass wir mit Tipps zu spielen zumindest eine gleiche Tendenz haben. Das lasse ich mal so stehen und bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Einschätzung zu Hannover 96 und zu dem Spiel am Sonntag. Ja, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich habe zu danken. Es war sehr schön bei dir. Und wie gesagt, ich wünsche euch erstmal den Erfolg am Sonntag und dass ihr noch die Saison ordentlich zu Ende bringt. Und vielleicht sehen wir uns in der ersten Liga ja bald wieder.
Ja. Gut, das war das Vorspiel zu Hannover 96 gegen den FC Schalke 04, hier bei Unterflutlicht. Wir hoffen alle, dass unsere Prognosen mehr oder weniger wahr werden und auf einen Sieg des FC Schalke 04. Und damit schließe ich den Podcast wie immer mit einem ganz herzlichen Glück auf.
Unterflutlicht, der Schalke-Podcast mit Marius Winsler. Alles rund um die königsblaue Fußballwelt auf meinsportpodcast.de.